Ihr Domradio ist hier an Heiligabend und da werden wir ihn wieder hören, den berühmten Satz aus dem Lukasevangelium. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für ihn war. Sofort läuft dann vor unserem inneren Auge der Weihnachtsfilm von Maria und Josef ab, so wie wir ihn kennen. Das hochheilige Paar, er fürsorglich, sie hochschwanger, klopfen an viele, viele Türen und werden jedes Mal abgewiesen. Keiner will sie und so landen sie am Ende beim Vieh im Stall. Wir hören das so. Die ersten Hörerinnen und Hörer der Weihnachtsgeschichte, die werden allerdings ganz andere Bilder im Kopf gehabt haben, sagt die Theologin Dr. Annette Janssen. Und mit der Frauenseelsorgerin des Bistums Aachen sprechen wir jetzt. Schönen guten Tag, Frau Janssen.
Guten Tag, hallo.
Für Ihr neues Buch, Das Kind in der Krippe, haben Sie die Weihnachtsbotschaft entstaubt, durchgelüftet und neu entdeckt. So verspricht's der Untertitel. Auf den Punkt gesagt, was für ein Staub hatte sich denn da auf die Geschichte gelegt?
Da hat sich der Staub von vielen Jahren Lesegewohnheiten drüber gelegt, Jahrhunderte, Jahrtausende Lesegewohnheiten, die sich sehr weit abgelöst hatten von den heiligen Schriften, die es davor schon gab. Also die Schriften der hebräischen Bibel, das waren die heiligen Schriften derer, die die Evangelien verfasst haben und derer, die die Evangelien zuerst gehört haben. Und wenn man das mithört, was denen damals sehr geläufig war, dann bekommt die Weihnachtsbotschaft an einer ganzen Menge Stellen einen anderen Klang.
Sie sagen klipp und klar, die Evangelisten beschreiben eben nicht, wie es wirklich war, als Jesus geboren wurde. Das lag gar nicht in ihrer Absicht. Was wollten Sie mit den Texten dann?
Das sind Glaubensgeschichten. Diese Texte wollten in Geschichten bringen, wer Jesus für diese Menschen geworden war, nämlich dass sie in ihm der Fülle Gottes begegnet sind. Das sind Erfahrungen der Verbundenheit, des Einsseins, die Erfahrung, satt zu werden, die Erfahrung, dass es genug für alle gibt, die Erfahrung, dass man Schuld hinter sich lassen kann, die Erfahrung, dass die tödliche Gewalt nicht das letzte Wort hat. Und wenn man von solchen Erfahrungen, wo die Fülle Gottes ins Leben tritt, erzählen will, dann braucht man eine Geschichte. Denn sonst ist man sehr leicht bei sehr großen Worten, die dann nicht mehr mit Leben gefüllt sind. Und deswegen erzählen die Evangelisten Glaubensgeschichten. Und sie verwenden dafür Motive ihrer eigenen heiligen Schriften unseres Alten Testaments.
Wenn wir jetzt zurückkommen auf die Krippe bei Lukas, warum dürften sowohl der Evangelist als auch sein frühes Publikum da an etwas ganz anderes gedacht haben als wir heute?
Das ist total interessant, weil das eigentlich bei uns ganz bekannte Themen sind, wie so ein Einraumhaus aussah damals, wo die Menschen gelebt haben, in Bethlehem und auch in den anderen Teilen Israels, der römischen Provinz Palästina. Wir kennen das ja. Wir erklären das zum Beispiel den Kommunionkindern, wenn es darum geht, wie die das Dach abdecken, um den Gelähmten da auf der Trage runterzulassen. Oder warum Jesus sagt, eine Lampe leuchtet allen im Haus. Also da kriegt ein Kind, was in einem Mehrfamilienhaus aufwächst, ja mal ein Fragezeichen im Gesicht. Erstmal. Das heißt, wir haben das Wissen, auch aus einer gut erforschten archäologischen Befundlage, wie Menschen gelebt haben. Aber wir bringen das nicht zusammen mit der Geschichte. Das habe ich jetzt mal wieder gemacht. Also das ist ja auch kein Geheimwissen oder so. Man muss nur zwei verschiedene Wissensbestände miteinander verknüpfen. Der eine ist, wie sah so ein Haus aus? Da haben Menschen und Vieh in einem Raum unter einem Dach zusammengelebt. Und wer ein bisschen Geld hatte, wer was sparen konnte, der konnte sich einen Raum anbauen. Und das ist dann die Herberge. Die vermietet man an zahlende Gäste. Und wenn jetzt die Evangelien oder wenn Lukas erzählt, sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn es war kein Raum in der Herberge, dann hören die ersten Hörerinnen und Hörer der Geschichte, aha, der Raum für zahlende Gäste ist schon voll. Deswegen wird das Kind im Heim der Familie geboren. Und es wird in die Futterkrippe gelegt. Das ist normalerweise so eine längliche Vertiefung in der halbhohen Wand, die Menschen- und Tierbereiche voneinander trennt, weil man sich das Ganze schon ziemlich eng vorstellen muss. Und das heißt, das ist eine so selbstverständliche Solidarität, dass es gar nicht mehr eigens groß erzählt wird. Das wird einfach vorausgesetzt. An dieser Solidarität erkennen die Hirten, dass Friede auf Erden möglich ist.
Also wirklich ganz, ganz anders gedeutet dann auch als das, was wir da draufgelegt haben. Sie beklagen, dass durch die Jahrhunderte hinweg bei der Deutung auch verschiedene Sprachebenen vermischt worden sind, nämlich die Sprache der Fakten einerseits mit einer symbolischen Sprache des Glaubens andererseits. Bestes Beispiel die Jungfrauengeburt, die Sie das Einhorn der Antike nennen. Das müssen Sie mal erklären.
Ja, das ist ein Bild, um möglichst griffig zu erklären, was da abläuft. Da verwenden Menschen ein Motiv, das alle irgendwie kennen, mit dem auch die meisten Leute schon mal in Berührung gekommen sind und von dem alle wissen, dass es das nicht gibt in der realen Welt. Also wir heute kommen immer mal wieder an einer Einhornpostkarte vorbei oder wenn man bei WhatsApp eine Nachricht schreibt, dann kann man in den Emojis danach suchen, da gibt es auch ein Einhorn. Wir wissen alle, wie sowas aussieht, aber wir wissen auch, Einhörner gibt es nicht. Und trotzdem haben wir uns darauf geeinigt, dass es nicht unverständlich ist, wenn irgendwer was von einem Einhorn erzählt. Und so ist es mit der Jungfrauengeburt auch. Die wissen, dass Kinder nicht vom Himmel fallen. Und die erzählen es trotzdem, weil sie mit dieser Erzählung etwas Wichtiges transportieren können. Da kommt natürlich jetzt eine Bedeutungsebene hinein, die dem Einhornbild heute abgeht. Da geht es darum, dass Jesus der Mensch von Gott ist. Und da geht es darum, dass Maria, die Prophetin Gottes, keinen Mann braucht, um schwanger zu werden. Da geht es auch um die Befreiung von patriarchalen Strukturen, wo die Frau immer Besitz eines Mannes ist. Sie wird nie die Frau von Josef. Sie ist Maria von Nazareth, die Gottesmutter. Das ist etwas erheblich anderes als eine Spekulation darüber, wie das nun genau gegangen ist mit der Empfängnis Jesu. Das hat die Autorinnen und Autoren, die Hörerinnen und Hörer gar nicht interessiert.
Annette Jansen, Theologin und Frauenseelsorgerin im Bistum Aachen. Sie hat die Weihnachtsgeschichte noch mal ganz neu gelesen und gehört, beziehungsweise so, wie sie die ersten Leserinnen und Leser und Hörerinnen und Hörer es getan haben dürften. Und was sie in ihrem Buch Das Kind in der Krippe sonst noch herausgefunden hat, darüber sprechen wir gleich weiter. Ihr Domradio an Heiligabend. Als Jungfrau und frisch gebackene Gottesmutter, so lernen wir die Figur der Maria in der Weihnachtsgeschichte kennen. Eine Figur, auf die durch die Jahrtausende, durch die Jahrhunderte hinweg unheimlich viel projiziert worden ist. Einerseits herangezogen als Begründung frauenfeindlicher Genderrollenvorgaben, andererseits auch als Role Model einer unabhängigen, freien Frau. Mit der historischen Figur der Maria von Nazareth, so die These der Theologin Annette Jansen, hat das vermutlich nur wenig bis gar nichts zu tun. Frau Jansen, es geht, so sagen Sie, nicht um eine individuelle Lebensgeschichte, sondern um Geschichten, die älter sind und zu allen Zeiten und in vielen Kulturen zu finden sind. Was sind das für Geschichten?
Das sind Geschichten davon, wie das Leben auch unter ungünstigen Bedingungen sich durchsetzen kann. Das sind Geschichten davon, wie Menschen zu Mut und zu Zuversicht finden. Und das sind Geschichten davon, wie Menschen sich trauen, dem, was in ihrem Leben unbedingt Geltung hat, dem nachzugehen. Das sind auch viele Frauengeschichten, die eben vom Umgehen mit dem Leben in widrigen Bedingungen erzählen und davon, dass einzelne Frauen sich dann aufrichten und sehr klar ihren Weg durch das Leben gehen. Das ist auch bei den biblischen Geschichten so.
Sie sehen Maria in der Tradition hebräischer Prophetinnen. Warum ist das so wichtig?
Es ist zuerst mal eine wunderbare Entdeckung, nicht wahr? Dass Maria nicht nur durch ihr Muttersein eine besondere Figur wird, sondern dass sie im Lukas-Evangelium sehr klar als eine Prophetin gezeichnet wird. Denn eine Sohnesverheißung mit einer Namensvorgabe, du sollst ihm den Namen Jeshua Rettung geben, das ist ein relativ bekanntes Phänomen in der hebräischen Prophetie. Und wenn dann Maria sagt ja und dann losgeht, dann ist sie bei Elisabeth ja auch ganz bewusst in diese Rolle hineingezeichnet, indem sie dann eben ein prophetisches Lied singt davon, dass Gott die Armen rettet, dass Gott sich der Unterdrückten annimmt und dass sie eben da aus voller Kehle singt. Und das heißt, Maria bringt nicht nur Jesus zur Welt, sondern Maria entfaltet auch, wer Gott für die Menschen wird, wenn Gott sich als die Rettung zeigt. Und das tut sie in ihrem Lied, dem Magnificat. Und das ist ein wunderbarer prophetischer Schatz.
Wie kann es dann aber sein, dass diese kultur- und religionsgeschichtliche Einbettung heute so wenig bewusst ist?
Ja, das kommt daher, also die zweitestamentlichen Autoren, Die nehmen Motive des Ersten Testaments, um auszuweisen, dass das, was sie schreiben, wahr ist, dass man sich darauf verlassen kann, dass das schriftgemäß ist. Und dann entfernen wir uns im Christentum aber mehr und mehr von dieser ersttestamentlichen Grundlegung. Immer weniger Menschen kennen die, schon gar nicht in ihren Feinheiten. Und dann dreht sich das Ganze um. Dann versteht man es später so, vom Ersten Testament ist nur das wahr, was auch im Zweiten steht. Und damit schließt sich ein ganzer Klangraum. Das ist so, wie wenn Sie einen großen Klangteppich haben mit schönen Akkorden und dann legt sich darüber eine neue Melodie, die die Akkordgrundtöne aufnimmt. Und dieser Klangraum verstummt mehr und mehr. Dann haben Sie mit den Schriften des Zweiten Testaments immer noch eine schöne Melodie und die funktioniert auch noch und die ist auch immer noch wichtig und wertvoll. Aber es fehlen ihr die Untertöne und die möchte ich wieder sichtbar und hörbar machen.
Sie wollten die Weihnachtsbotschaft entstauben und durchlüften und dadurch neu entdecken. Dazu haben Sie jetzt natürlich auch schon was gesagt, aber nochmal, welchen Kern haben Sie da sozusagen wiedergefunden?
Also ich habe vor allem gefunden, wie vielfältig die Bezüge sind, auch in den sehr wenigen Versen, die die Weihnachtsgeschichten ja nur umfassen. Also ich habe Johannes jetzt mal rausgelassen. Das ist auch ein Aufgreifen ersttestamentlicher Motive, aber das ist ein ganz eigener Kosmos. Ich habe also Matthäus und Lukas genommen und ich habe ganz wunderbare Motive gefunden. Ich habe zum Beispiel gefunden, dass das Überschatten, die Heilige Geistkraft wird dich überschatten, dass das ein Wort ist, was für Gottesbegegnungen im Ersten Testament steht. Da liegt die Wolke Gottes, diese Lichtwolke auf dem Zelt der Begegnung, in dem das Volk Israel die Tafeln der 10 Gebote durch die Wüste trägt und sie können nicht weiterziehen, bis sich diese Wolke gehoben hat. Oder wenn der Engel zu Maria sagt, du wirst einen Sohn gebären und dem sollst du den Namen Jeshua geben. Das ist ziemlich genau wortgleich wie das, was der Engel zu Hagar sagt. Nur da, bei Hagar, die weiß ja schon, dass sie schwanger ist, die Magd von Abraham und Sarah. Wegen ihrer Schwangerschaft ist ja da das Gefüge durcheinander geraten und deswegen ist sie in die Wüste verstoßen worden. Bei ihr heißt es dann eben, du hast empfangen in deinem Schoß und du wirst einen Sohn gebären und dem sollst du den Namen Ismael geben. Und bei Maria, die von der Schwangerschaft noch nicht weiß, heißt es, du wirst empfangen in deinem Schoß und du wirst einen Sohn gebären und dem sollst du den Namen Jeshua geben. Das heißt, es gibt ein Volk neben Israel, das auch unter dem Segen Gottes steht. So wie die Ismaeliter im Ersten Testament, so die Jesusgläubigen im Zweiten Testament. Solche Entdeckungen habe ich eine ganze Reihe gemacht und die finde ich ganz wunderbar.
Feiern Sie denn dann in diesem Jahr Weihnachten vielleicht auch ein bisschen anders, nachdem Sie sich so intensiv mit der Geschichte dahinter beschäftigt haben?
Also eigentlich geht es ja bei Weihnachten geht's immer auch um eine Unterbrechung. Da kommt was Neues in die Welt. Und trotzdem geht es natürlich bei Weihnachten auch viel um Traditionen. Und ich lebe ja mit meiner Familie mit 3 Kindern zusammen. Kinder wollen nicht so gern neue Traditionen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir in diesem Jahr die Weihnachtsgeschichte nicht nur Lukas lesen, sondern da reinflechten, welche Texte das aufnimmt und das auch noch mal mit zum Klingen bringen. Mal schauen, was die Kinder dazu sagen.
Die Theologin Annette Janssen war das mit ihren Gedanken zur Weihnachtsbotschaft, zur Weihnachtsgeschichte, ausführlich nachzulesen im Buch Das Kind in der Krippe. Vielen Dank, Frau Janssen, für Ihre Erklärung und jetzt schon frohe Weihnachten.
Herzlichen Dank Ihnen auch. Frohe Weihnachten.